my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 16. Dezember 2018. Am Mikrofon sind Carola Theissen und Larissa Mannheim. Zum Themenüberblick. Im ersten Beitrag geht es um die Kommunalwahlen im kommenden Jahr in Schwäbisch Hall. Im Interview ist Sarah Bergmann von den Grünen. Im zweiten Beitrag geht es um die Liedermacherin Nette, die für verwaiste Eltern singt. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Annegret Kramp-Karrenbauers Wahl zur CDU-Vorsitzenden stößt im Südwesten auf unterschiedliche Reaktionen. Nach 18 Jahren hat die CDU eine neue Vorsitzende. Doch nicht überall begegnet man dem Wahlerfolg Kramp-Karrenbauers mit Enthusiasmus. Nur mit knapp 2% mehr gewann die ehemalige CDU-Generalsekretärin die Stichwahl gegen Friedrich Merz. Auf dessen Sieg hatten einige CDU-Politiker aus Baden-Württemberg, so auch Christian von Stetten aus dem Wahlkreis Hohenlohe, gehofft. Der Landesverband berichtet von mehreren Austritten nach der Wahl. CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobel hingegen meint, dass der Wettbewerb um die Nachfolge Merkels der CDU neuen Schwung gegeben habe und man nun mit Kramp-Karrenbauer gemeinsam diesen nutzen solle. SPD-Landesvorsitzender Andreas Stoch sieht in der konservativeren Merkel-Nachfolgerin eine Chance für seine Partei, sich an ihr zu reiben. Der Landesvorsitzende der FDP, Hans-Ulrich Rülke, reagierte entsetzt auf die Wahl Kramp-Karrenbauers. Es sei ihm völlig unverständlich, warum die CDU sich nicht für Merz entschieden habe. Es hätte die Chance bestanden, Wähler von der AfD zurückzugewinnen und die politische Landschaft in Deutschland stabilisieren zu können.
Stuttgart. Die CDU-Landtagsfraktion richtet bei ihrer Fraktionssitzung Kritik an der Verkehrspolitik an Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Für das Ressort in der grün-schwarzen Koalition ist Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen verantwortlich. Die CDU wirft ihm vor, das bereits im Sommer angekündigte Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung nicht schnell genug umzusetzen. Dieses enthält Expressbuslinien und ein besseres Parkraummanagement für Stuttgart. Wegen der Luftverschmutzung, vor allem durch Stickstoffdioxid, sollen in Stuttgart 2019 erstmals Fahrverbote für ältere Dieselautos gelten. Das Verkehrsministerium wies die Vorwürfe der CDU zurück. Von Verzögern könne keine Rede sein. Vieles sei umgesetzt oder bereits in der Umsetzung. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhardt erklärte nach der Fraktionssitzung, Kretschmann habe sich auf die Seite der CDU gestellt und wolle Druck machen. Ein Regierungssprecher erwiderte, es könne keine Rede davon sein, dass sich Kretschmann auf die Seite der CDU gestellt habe. Es gehe der Landesregierung darum, die Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoff in der Luft rasch umzusetzen.
Stuttgart. AfD-Landtagsabgeordneter Stefan Repple wurde von Polizeibeamten aus dem Plenum begleitet und will nun Verfassungsklage einreichen. Am vergangenen Mittwoch wurde eine Sitzung des Landtags unterbrochen. Repple sorgte mit seinem Verhalten für Tumult. Anlass war eine von der AfD angestoßene Debatte über Abtreibung und linksideologische Einflüsse in Kindergärten. Bereits zu Beginn der Debatte hatte der AfD-Politiker einen Ordnungsruf erhalten, nachdem er die SPD mit den Worten, Zitat Anfang, so sind sie die roten Terroristen, Zitat Ende, beleidigte. Der FDP-Landesvorsitzende Hans-Ulrich Rülke sagte in seinem Redebeitrag, dass die, Zitat, geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert seien, Zitat Ende. Daraufhin forderte Repple lautstark einen Ordnungsruf für Herrn Rülke. Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen rief ihn zur Ruhe. Als der Abgeordnete weiter dazwischen ruft, wird er des Saales verwiesen. Dieser Aufforderung folgte aber nicht. Die Sitzung wurde unterbrochen und drei Polizisten begleiten Repple aus dem Saal. Der kündigte an, Verfassungsklage einreichen zu wollen.
Stuttgart. Die Landes-SPD bereitet ein Volksbegehren zur gebührenfreien Kinderbetreuung vor. Der neue SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch sagte, seine Partei sei mit diesem Vorschlag im Landtag am Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert. Die SPD will sich nun mit der Bevölkerung für die Gebührenfreiheit von Kindern von 0 bis 6 Jahren einsetzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen weist die Pläne der SPD zurück. Alle zu entlasten sei sehr teuer, schätzungsweise 700 Millionen Euro. Die SPD habe aber keine Vorschläge, an welcher Stelle stattdessen gespart werden könne. Gleichzeitig kritisiere die SPD, dass die Landesregierung zu wenig Kreditmarktschulden tilge, sagte Kretschmann. Das passe nicht zusammen. Baden-Württemberg sei ein wirtschaftlich starkes Land und das habe seine Gründe. Auch müsse geprüft werden, ob ein solches Volksbegehren über Abgaben mit der Landesverfassung vereinbar sei.
Soweit die Nachrichten, geschrieben von Carola Theissen und Larissa Mannheim.
Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur Kommunalwahl in Schwäbisch Hall. Am 26. Mai 2019 wählt Schwäbisch Hall seinen Gemeinderat. Bei Fokus Südwest gibt es hierzu eine Interviewreihe mit den im Gemeinderat Schwäbisch Hall vertretenen Fraktionen. Larissa Mannheim spricht mit den Stadträtinnen und Stadträten über ihre Pläne, Ziele, Positionen und den kommunalpolitischen Nachwuchs. Die Grünen erleben im Moment bundesweit einen Aufschwung. Zuletzt konnte die umweltfreundliche Partei Wahlerfolge in Bayern und in Hessen erzielen. Woran liegt das? Über das und noch weitere Themen rund um Kommunal- und Bundespolitik der Grünen Partei spricht Larissa Mannheim mit der Schwäbisch-Haller Stadträtin Sarah Bergmann.
Frau Bergmann, im Frühling 2019 sind Kommunalwahlen. Sie sitzen gerade für die Grünen im Gemeinderat Schwäbisch Hall. Für was stehen denn die Grünen auf kommunaler Ebene?
Also die Grünen, die stehen vor allem natürlich für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, all das sozusagen, oder wie wir eben an Kommunalpolitik rangehen, soll sozusagen nicht für uns Sinn machen, sondern auch noch für die nachfolgenden Generationen. Also das ist ja eines unserer wesentlichen Merkmale.
Was konnten die Grünen in den letzten 5 Jahren in Schwäbisch Hall erreichen?
Also tatsächlich im Bereich Bürgerbeteiligung einiges, wenn man so denkt an die Bürgersprechstunde und dann auch die Entwicklung von den Beteiligungsprozessen, die wir da begleitet haben und wo wir auch noch weiter dabei sind, einfach für die kommenden Jahre, dass sich dieses Thema ja weiterentwickelt. Jugendbeteiligung, da sind wir auch ganz froh, dass es die Form des Jugendforums geworden ist, einfach um so viele Jugendliche wie möglich erstmal mitzunehmen.
Haben Sie denn schon Ziele für die nächste Legislaturperiode?
Also gerade im Bereich Nachhaltigkeit, dass wir an dem Thema dranbleiben, zum Beispiel in Richtung Beschaffungswirtschaft, weil gerade von der Landesregierung da sehr viel an Unterstützung mittlerweile geboten wird, auch in Richtung Klimaschutz. Also wenn man es so zusammenfasst, einfach diese SDGs, Sustainability Development Goals von den United Nations, die wir einfach gern auch hier in Hall umgesetzt sehen wollen. Auch, dass eine ländliche Kommune wirklich mutig vorangehen kann. Einfach zu zeigen, dass man nicht in einer großen Stadt leben muss, um wirklich innovativ zu sein, sondern gerade hier bei uns in der Region schaffen wir das da gut, denke ich, da an vorderster Stelle zu sein.
Für was lohnt es sich, Kommunalpolitik zu betreiben?
Also wenn ich da ganz persönlich antworten darf, für mich vor allem für meine Tochter. Also das ist wirklich so mein Anliegen und auch dieses Wissen darum, alles, was wir entscheiden, trifft nicht nur uns selber, sondern wirklich auch die nachfolgenden Generationen. Und manchmal, es ist natürlich so, gebe ich ehrlich zu, wenn man in der Politik ist, hat man manchmal das Gefühl, boah, ich schmeiß den ganzen Krempel hin, wenn man sich ärgert. Und da ist es wirklich dann meine Motivation, immer wieder zu sehen und zu sagen, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das tatsächlich für meine Tochter, damit ich ihr eine Welt hinterlassen kann, in der ich gern leben würde, dass ich zumindest sagen kann, ich habe mein Möglichstes für dich getan.
Trotzdem ist es schwer, auf kommunaler Ebene genügend Menschen zu finden, die sich bereit erklären, sich dafür zu engagieren. Haben Sie Probleme damit, die Liste mit den 34 Personen vollzukriegen?
Jein. Also was mir auch immer sehr ein Anliegen ist und wo wir Grünen wirklich schon seit Jahren dafür stehen, was wir immer geschafft haben, auch die paritätische Liste, also so viel Männer als Frauen auch sozusagen aufzustellen. Und doch ist es schwerer, Frauen dafür zu motivieren und begeistern als Männer. Oft denke ich, es liegt daran, dass Frauen viel kritischer mit sich selber sind und von sich 150% sofort verlangen. Und manchmal ist es auch wirklich oft das Argument, die Umgangsformen im Gemeinderat, was ich persönlich sehr schade finde und wo wir auch wirklich dran sind, dass sich das ändert. Einfach, dass der Stil in der Politik nicht das ist, sagen wir mal, was Frauen sozusagen begeistert.
Woran liegt es denn, dass sich Leute und vor allem junge Leute so schwer tun, damit politisch auf kommunaler Ebene aktiv zu werden?
Also wenn man sich umschaut unter jungen Menschen, die sind gar nicht so unaktiv. Das sind einfach nur andere Konzepte, wie sie an die Sache rangehen. Ich glaube, was nimmer so attraktiv ist, diese Vorstellung, ich habe so einen festen Verein oder so eine feste Partei, wo ich so gebunden bin. Also das hört man ganz oft. Oh, da muss ich mich ja binden. Sondern dass es eher ist, dass es viel mehr in diese Projektrichtung geht. Also dass man sozusagen ein Thema hat, ein Ziel, das man verfolgen möchte und sich dann nicht im ersten Moment an eine Partei binden, die gleich mal viel mehr Themen abdecken muss.
Haben Sie denn viele junge Leute, die sich bei Ihnen auf die Liste schreiben lassen?
Ich hätte gerne mehr, aber ein paar.
Woran denken Sie, liegt es denn?
Ja, wie ich gesagt habe, dass einfach so dieses Moment von sich an etwas binden mittlerweile schwierig ist. Und klar, in Hall muss man sagen, junge Menschen machen sich dann oft auch erstmal auf den Weg, sozusagen die große Welt zu erkunden. Also da ist das Ziel erstmal raus aus Hall und die kommen später dann auch alle wieder. Nur gerade unter jungen Menschen ist eben dieser Drive nach draußen so groß. Und das merkt man oft auch an der grünen Jugend, die immer wieder mal gegründet wird und dann sich wieder verläuft, weil einfach dann das Studium ruft.
Ja, gerade wurde sie ja wieder neu gegründet. Haben Sie da was irgendwie zu erzählen oder zu sagen?
Also da sind wir wieder ganz happy drum, dass sich da wieder junge Menschen zusammengefunden haben und sind vor allem jetzt erstmal neugierig auf deren Ideen, die sie jetzt einbringen, weil das hat natürlich auch immer sozusagen Auswirkungen dann auch in Anführungszeichen auf die alte Partei. Und das genießen wir dann schon immer, wenn da so der frische Wind vorbeihuscht.
Die Grünen sind auf Bundes- und auf Landesebene so stark wie selten zuvor. Woran denken Sie, liegt das?
Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir Probleme ansprechen, die so offensichtlich sind und nicht wegzudiskutieren, wie zum Beispiel der Klimawandel. Also wirklich, wo man merkt, das sind Dinge, die uns eigentlich im alltäglichen Leben existenziell betreffen. Und dafür standen die Grünen schon immer und dafür stehen wir immer noch. Sagen, dass uns einfach eine nachhaltige Politik wichtig ist. Dass wirklich ressourcenorientiert gearbeitet werden soll. Klimaorientiert.
Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass Sie Ihre ehemaligen oder ursprünglichen Werte und Ihr ehemaliges ursprüngliches Image ein bisschen aufgeben und eher massenkonform werden?
Ich glaube nicht. Also ich habe da jetzt gerade noch mal scharf drüber nachgedacht, weil ich oft doch auch, gerade als Grüne, immer auch Widerspruch ernte. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jetzt gerade mitten im Mainstream sitze unbedingt. Und eher andersrum, dass wirklich so Kernthemen von den Grünen eher in einer breiteren Bevölkerungsgruppierung einfach ankommt. Einfach zu sehen, also es gibt einfach Dinge, die so furchtbar offensichtlich sind, wenn man nur diesen Sommer jetzt nennt. Wenn man wirklich rausschaut, bis heute teilweise die Bäume anschaut, die kaputt sind, wenn man die Erde anschaut, die aufgerissen ist. Das sind so offensichtliche Punkte, wo man sagen kann, okay, Umweltschutz, das ist kein nice to have, wenn man gerade Geld übrig hat, sondern das ist etwas, was unsere Lebensgrundlage ist. Und ich glaube eher, dass es wirklich dieser Punkt ist.
Denken Sie, dass die Grüne auf Bundesebene auch so stark sein würde wie jetzt, wenn sie regieren würden? Weil dann müssen sie ja halten, was sie versprechen.
Es ist immer schwer einzuschätzen. Sagen Politologen meinen ja immer, also Regierung kostet immer Punkte. Wenn man jetzt nach Baden-Württemberg schaut, da haben wir es jetzt sozusagen als Grüne bewiesen durch die Wiederwahl, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass man da federn lässt.
Und zurück nochmal zur Kommunalebene. Wo sehen Sie Schwäbisch Hall oder auch die Grünen in Schwäbisch Hall in 5 Jahren?
Also Schwäbisch Hall hoffe ich doch, dass es einfach zu den engagierten Kommunen gehört, zu diesen Klimakommunen. Eine der Kommunen, die einfach zeigt, dass man wirklich auch wirtschaftlich stark sein kann, wenn man innovativ im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens geht. Und ins Grünen hoffe ich doch, dass wir da weiterhin einen wichtigen Beitrag im Gemeinderat leisten können.
Soweit Sarah Bergmann, Stadträtin der Grünen in Schwäbisch Hall.
Seit knapp 10 Jahren singt Annette Rudert alias Liedermacherin Nette ihre eigenen Lieder. Ihre Themen sind Tod, Behinderung, Krankheit, Verlust und damit verbunden Mut, Zuversicht und Hoffnung. In der vergangenen Woche war sie anlässlich einer Gedenkveranstaltung für verwaiste Eltern in Schwäbisch Hall zu Gast. Julia Vogelmann sprach mit der Künstlerin darüber, wie sie zum Singen gekommen ist, wer ihre Lieder hört, wovon sie sich inspirieren lässt und warum alles, was wir tun, auch immer politisch ist.
Frau Rudert, Sie sind Liedermacherin und Sängerin. Wie kam es dazu?
Oh je, ja, also gesungen habe ich schon als Kind ganz viel. Da haben sie mir allerdings gesagt, geh zum Jaulen aufs Klo. Das war nicht so nett, da habe ich mich dann auch nicht so viel getraut. Aber irgendwann habe ich in verschiedenen Gruppen gesungen, auch erst fremde Lieder. Also eine Kalifornierin hat meine Stimme als für ihre Lieder gewollt, weil ich mich gar nicht getraut habe zu schreiben. Und ja, und dann irgendwann habe ich halt mich mal gewagt und habe es mal jemandem vorgesungen, die dann glücklicherweise nicht gelacht hat, sondern geweint. Und habe ich gedacht, ach na ja, dann ist ja doch nicht so schlecht. Und seitdem traue ich mich.
Wie würden Sie denn die Lieder beschreiben, die aus Ihrer Feder kommen?
Also ich glaube, dadurch, dass sie ja sehr unterschiedlich sind, also ich glaube, es sind Mutmachlieder in ganz viel verschiedene Richtungen. Also Liebeslieder habe ich, glaube ich, insgesamt in meinem Repertoire nur 3. Das ist also jetzt nicht so mein Thema. Es ist immer mehr so für Selbstbewusstsein und die Andersartigkeit von anderen akzeptieren oder also ganz, ganz unterschiedlich. Ich kann es jetzt, glaube ich, auch nicht so auf einen Nenner bringen.
Sie schreiben da oft über Themen, denen das, ich sage jetzt mal, emotionale Vokabular fehlt. Das heißt, man weiß oft nicht, wie man diese Themen in Worte fassen kann und Sie können das anscheinend. Wie kommt das?
Ja, weil ich, glaube ich, ganz viel unterschiedliche Menschen kennenlernen durfte und in viele Situationen gekommen bin und durch Lieder erreichst du die Menschen leichter. Also für mich war es ja auch, das zu schreiben schon mal eine Erleichterung. Also ich sage mal, es ist ja fast Therapie für mich, diese Worte in Musik zu fassen. Und andere finden sich dann glücklicherweise darin wieder. Das ist ein Geschenk eigentlich. Und ich habe auch über 12 Jahre auf der Kinderkrebsstation gesungen. Da kriegst du natürlich einen anderen Blick auf die Welt.
Das heißt, eine persönliche Erfahrung spielt da immer mit rein? Ihre eigenen Emotionen auch?
Auch das, ja. Also auf jeden Fall. Ich habe zwar auch jetzt, das, wo ich das Liederbuch Ich darf anders sein gemacht habe, habe ich immer gedacht, ja, das mache ich ja für die Kinder, gerade dass ich sage Nein da drin, wo es sich darum geht, sich zu wehren, auch wegen sexuellem Missbrauch. Aber es ist viel von mir drin, also das kann ich nicht verleugnen.
Wie umgehen Sie Pathos? Das sind ja oft Themen, wo ganz gern mal mit viel Pathos, mit viel blumigen Umschreibungen geredet wird. Wie ist Ihre Herangehensweise?
Ich finde Kitsch furchtbar. Also deswegen habe ich auch keine schwülstigen Liebeslieder oder schwülstige, dass es so emotional ist, dass es mir dann zu kitschig ist. Aber ich kann gar nicht genau sagen, wie ich rangehe. Ich glaube manchmal, die Worte kommen von irgendwo anders her und ich spuck's halt nur aus. Also ich schreibe das dann nieder. Ich setze mich die wenigste Zeit hin, so, ich schreibe jetzt ein Lied. Das ist eigentlich nicht so der Fall. Also es kommt immer irgendwas in den Kopf, wo ich denke, oh, das will ich jetzt mal schnell aufschreiben. Also es ist immer unterschiedlich, wie ein Lied entsteht auch. Aber ich mag es nicht so kitschig, das stimmt.
Dass Sie die Lieder auch live dann singen vor, ich sage jetzt mal, den Betroffenen, heißt ja auch, Sie haben da ganz persönlichen Kontakt. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes, wie einfach nur auf der Bühne zu stehen. Wie gehen Sie damit um, dass man das Gespräch zu Ihnen sucht, dass man diese Themen durch Sie enttabuisieren möchte? Das ist ja auch eine große Verantwortung, die Sie da tragen in den Augen der Leute.
Es ist teilweise eine Herausforderung, wobei ich sagen kann, dass ich sehr viel schöne Rückmeldungen bekomme, gerade was jetzt in dem Bereich Trauer und Hoffnung, die Lieder, die ich dafür geschrieben habe, da kriege ich ganz, ganz schöne Rückmeldungen, was es den Menschen gegeben hat. Und das ist ja wieder ein Geschenk für mich. Also es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen gegenseitig. Also ich gebe gerne was und versuche den Menschen zu helfen, wobei mir die Lieder selber helfen, das kann ich auch zugeben. Und wenn ich die Leute dann höre, die sich da drin wiederfinden, das ist ja wunderbar, das kannst du ja gar nicht bezahlen.
Das heißt, so einen emotionalen Ausgleich brauchen Sie gar nicht? Also dass Sie sagen, ich muss von den ganzen Themen ab und zu mal bewusst abschalten, damit ich wieder Inspiration finden kann?
Es gab mal eine Zeit, da habe ich gar nichts geschrieben. Aber ob ich da jetzt abgeschaltet habe, das weiß ich nicht. es ist manchmal schwierig, wobei die Lieder mir ja auch selber helfen. Also ich mag ja auch gerne mal heulen, wenn es einfach dran ist. Und dann helfen mir natürlich Lieder dabei. Oder auch mal wieder was zu hinterfragen, da helfen mir auch Lieder dabei. Also ich finde, die Musik kann ja ganz viel mit dir machen. Und wenn dann noch die richtigen, also Worte dabei sind, ist es für mich selber auch hilfreich.
Haben Sie da Vorbilder? Gibt es andere Sänger?
Nein, Nein? Nein, das ist lustig. Nein, ich mag zwar viele unterschiedlich, aber Vorbilder habe ich gar nicht. Nee. Mm-mm.
Das ist erstaunlich.
Ja, genau. Sorry.
Das Lied Ein Licht
ja.
ist eins ihrer bekanntesten. Mhm. Gibt vor allem verwaisten Eltern ganz viel Trost. Wie ist dieses Lied entstanden?
Mhm. Ich habe ja über 12 Jahre auf einer Kinderkrebsstation gesungen. Seit 2003 war das. Und das erste Lied, was ich geschrieben hatte, das war für einen 13-jährigen Jungen, Du würdest lächeln. Und dann ist irgendwann, ich kann das immer nicht ganz genau beschreiben, wann, weil das ist in einer unterschiedlichen Zeit entstanden. Die erste Strophe war fertig und die zweite ist erst Monate danach irgendwann entstanden, durch ein kleines Kind wieder. Und es ist, das haben die Eltern sich dann halt immer auf ihren Beerdigungen von den Kindern gewünscht. Und so ist das dann um die Welt gegangen. Dann haben die es halt weitererzählt und dann wurde ich irgendwann angeschrieben von irgendwelchen Menschen, die ich natürlich nicht kenne, die dann gesagt haben, darf ich das auf unsere Gedenkseite mitnehmen oder darf ich? Sag ich, selbstverständlich, weil ich habe es ja für euch geschrieben. Und mir hat das Lied aber auch selber, ich schreibe ja die Lieder schon erstmal in erster Linie auch für mich selber, Trost auch gegeben. Und wenn dann die Eltern sagen, was für eine Hoffnung sie und Trost da drin finden, dann berührt mich das natürlich ganz arg.
Melden die sich bei Ihnen direkt, die Eltern? Also schreiben die Ihnen, weiß nicht, E-Mail, Facebook? Mhm.
Auch genau, über Facebook ganz viel, auch über E-Mail bekomme ich ganz, ganz schöne Rückmeldungen. Oder es werden Anfragen, dürfen wir das Lied vielleicht auf unserer Beerdigung selber spielen oder singen? Oder haben Sie die Noten davon und so? Also das ist ganz unterschiedlich, genau.
Gibt es da manchmal Situationen, wenn Sie live auftreten, wo Ihnen die Stimme wegbleibt? Das kann ja nicht immer einfach sein. Manche Situationen machen einen ja sprachlos. Mhm.
Also das habe ich, da haben die Leute auch immer gefragt, wenn ich auf Beerdigungen bin, gerade wo die Kinder, die mir sehr nahe standen, da habe ich ja auch gesungen. Das ist interessant, es ist wie so ein Knopf, da bin ich im Moment die Professionelle. Also da singe ich mit starker Stimme. Also es ist, glaube ich, zweimal vorgekommen, wo sie mir ein bisschen weggebrochen ist, was aber nicht schlimm ist, weil es ist ja die Emotion. Und sonst bin ich wirklich erst danach, dass ich dann damit weine und auch schreie teilweise, je nachdem.
An welchen Projekten arbeiten Sie denn gerade ganz aktuell?
Ja, wir haben jetzt gerade ja die CD für Trauer, Trost und Hoffnung fertiggestellt, was für mich ein ganz wundervoller, aber auch extrem anstrengender Prozess war, weil dadurch sind natürlich diese ganzen Emotionen auch wieder hochgekommen, weil es gab viele Eltern, die haben gesagt, warum gibt es ein Licht nicht auf CD oder die Zeit halt das nicht und das Leben ist ein Arschloch, ein ganz böses Wort, was ein Vater einen Tag bevor sein Kind gestorben ist gesagt hat, da kannst du doch mal ein Lied drüber schreiben. Das hatte ich ja eigentlich nur auf YouTube gestellt, dass ich gedacht habe, das kann einfach jeder hören. Und dann kam aber immer mehr, wieso kann man das nicht kaufen, wieso können wir das nicht auf CD haben? Und ich habe zu meinem Sohn dann, habe ich dann irgendwann gefragt, meinst du, wir kriegen das hin? Weil ich meine, so eine Produktion ist ja auch sehr teuer. Und dann haben wir es versucht, einfach ein bisschen durch Spenden abzudecken, was auch sehr, sehr anstrengend war, weil manche Menschen mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Und auch dann so, oh nee, lass mich in Ruhe. Und andere wieder ganz wunderbar gesagt haben, wie wichtig und ja bitte, da möchten wir auf jeden Fall mit unterstützen. Und das ist dann über ein Dreivierteljahr richtig intensive Arbeit, auch wundervolle Arbeit, gerade mit meinem Sohn gemeinsam. Das ist für mich ja immer ein Glück mit ihm zusammen, weil er musikalisch auch weit über mir ist, was der aus den Liedern gemacht hat. Ja, und das ist jetzt mein aktuelles Projekt, was ich einfach in die Welt tragen möchte, dass es möglichst viele Menschen erreicht.
Begegnet einem das oft, dass die Leute sagen, also das ist ein Tabu, darüber spricht man doch nicht?
Oft will ich nicht sagen, aber es ist schon, also gerade wo wir jetzt in der Zeit, wo wir die CD vorhatten und natürlich die Leute angesprochen haben, da war es schon einige Male, wo die gesagt haben, oh nee, also das ist nicht mein Thema.
Auch dieses Unbehagen, also dass die durch ihre Lieder vielleicht eher den Zugang finden, durch die Blume dann über so ein Thema mal zu sprechen wie Tod, Trauer, Krankheit, Verlust.
Genau, da habe ich auch schon schöne Rückmeldungen bekommen, dass auch diejenigen geschrieben haben, auch wenn es nicht das Thema im Moment ist, dass die auch sich in den Liedern trotzdem wiederfinden konnten, auch wenn sie mal eine Schocksituation, dass die für die Lieder trotzdem hilfreich waren. Also da habe ich auch schon sehr schöne Rückmeldungen bekommen, die jetzt aktuell mit dem Thema Tod gar nichts zu tun hatten.
Bekommen Sie auch Anfragen, also dass jemand sagt, schreib doch mal über das und das, vielleicht auch in die, also ich könnte mir vorstellen, da ist bestimmt auch das Interesse da, dass das politisch vielleicht, ich sage jetzt mal, benutzt wird. Mhm.
Also
kommt
ich
sowas?
Ich habe unterschiedlichste Anfragen in ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Ich bin ja im Frauenrecht und Tierrecht und Umweltschutz tätig. Also ich habe ja ganz viel unterschiedliche Themen, wo die dann fragen, Mensch, kannst du nicht mal, wir hatten jetzt bei Ärzte gegen Tierversuche, die hatten Labor in Nürnberg, glaube ich, das geschlossen werden sollte, haben gesagt, kannst du nicht mal eine Botschaft schreiben dazu? Und dann habe ich das, lass sie uns befreien halt. Das kam dann irgendwie aus mir raus. Das passiert, ja, also einiges. Und manchmal finde ich dann ein Thema von Leuten, die sagen, ach, das haben wir vor, dann fällt mir dazu auch was ein. Also dann schreibe ich da explizit für das Thema dann.
Wenn man sich den Titel Liedermacher oder Liedermacherin gibt, das fordert ja ganz oft heraus, dass da ein Adjektiv davor landet. Dass man sagt, die politische Liedermacherin oder die provokante Liedermacherin.
Ah, okay.
Welche Adjektive sind es bei Ihnen und mit welchen identifizieren Sie sich tatsächlich?
Also ich glaube, ist ja alles, was wir tun, ist politisch. Auch wenn ich jetzt nicht in der Politik bin, aber ich glaube, das, was wir tun, ist ja in irgendeiner Form politisch. Und für mich ist es, brauche ich ein Adjektiv. Also ich glaube, dass ich eine recht unbequeme, schon manchmal provokante, aber ich versuche einfach liebevoll die Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, weil ich glaube nicht, dass ich mit Angriff was erreiche. Ich glaube, wenn ich so nach dem Motto, wie wäre es denn für dich, wenn du jetzt in der Situation wärst, wie wäre es für dich, wenn jetzt, das glaube ich ist ein besserer Weg, und das kannst du durch Lieder natürlich wieder einfacher, als wenn ich jemanden angreife. Also dann würde ich schon sagen, die schon unbequeme, aber politische auch und ich weiß nicht, was noch für ein Adjektiv passen würde.
Sendungsbewusst? Ist Sendungsbewusstsein, was Ihrer Persönlichkeit entspricht, wenn man sieht, in wie vielen verschiedenen Bereichen Sie
irre,
doch
ja.
Leuten eine Stimme geben? Ist das erschöpfend manchmal?
Ja, manchmal ja. Wobei ich glaube, es gibt so viel zu tun. Und ich finde gerade die, die keine Stimme haben, wie jetzt Tiere oder auch kleine Kinder, ich bin ja auch da mit dem Liederbuch unterwegs, das finde ich ganz wichtig. Und es ist erschöpfend, aber es ist auch ein gutes, es ist eine befriedigende Aufgabe. Und auch eine erfüllende Aufgabe, doch.
Gehört da für Sie auch der persönliche Kontakt dazu? Also gerade jetzt auch die Verbindung nach Schwäbisch Hall ist ja entstanden auf einer persönlichen Ebene. So sind Sie hierher gekommen.
Genau.
Was gibt Ihnen das? Oder was gibt Ihnen den Mut, solche persönlichen Beziehungen dann auch einzugehen?
Gute Frage. Ich glaube, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ich mache viel einfach und gehe spontan und flexibel auf Situationen und auch auf Menschen ein und schaue, dass es in irgendeiner Form ja, passt. Es passt natürlich nicht immer, das muss ich auch sagen.
Gibt es irgendwas, wo Ihnen die Worte fehlen, wo Sie sprachlos sind?
Ja, ich finde die gesamte Grausamkeit, ob das jetzt in der Massentierhaltung, ob das wie mit Kindern, wie mit Frauenhandel umgegangen wird, das ist Wahnsinn. Da fällt mir manchmal einfach nichts mehr zu ein. Das ist auch ob das jetzt, ich weiß nicht, ich bin ja auch in der gegen Prostitution unterwegs und was da an Menschenhandel stattfindet. Und das ist wirklich, dass du dann irgendwann gar keine Worte mehr hast für dieses Schreckliche, ja. Und ich bin nicht auf den Mund gefallen eigentlich.
Sehen Sie sich da manchmal als Einzelkämpfer oder sind Sie eine, die, also die Liste Ihrer Engagements liest sich lang, wo Sie überall mitmischen? Sind Sie ein Mitkämpfer, im Teamkämpfer?
Ich würde mich gar nicht als Kämpferin bezeichnen, weil Kampf bedeutet immer, also für mich, Anstrengung und gegen was zu sein. Ich versuche lieber für das Gute zu sein oder für einen friedlichen Umgang oder für ein liebevolles Miteinander. Also ich bin da ganz woanders unterwegs. Also als Kämpferin würde ich mich überhaupt nicht bezeichnen, sondern eher so als Aufmunterin oder ja, so eher.
Was darf man dann in Zukunft von Ihnen noch erwarten? Was für Projekte oder Ideen oder Inspirationen stehen noch im Raum, die noch nicht abgehakt sind?
Oh, ich glaube, da ist einiges. Wobei ich versuche, ein bisschen weniger zu machen, weil mein Dringlichstes ist im Moment die Ein-Licht-CD in die Welt zu tragen. Und ich möchte aber gerne von dem Ich darf anders sein ein Musical. Da hoffe ich, dass mein Sohn auch die Zeit findet, weil der ist ja viel, viel beschäftigter noch als ich, dass wir da ein Musical draus machen können. Das ist so meins, was noch so ansteht. Und ansonsten, glaube ich, will ich einfach ein bisschen mehr Zeit mit liebevollen Dingen verbringen.
Musik. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 16. Dezember 2018 auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Larissa Mannheim, Julia Vogelmann und Carola Telsen. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de.